Wir sind gereist, wir sind von Frankfurt losgeflogen, zu dritt, von Frankfurt nach Accra. Ich habe John, wie gesagt, ursprünglich sagte er, oh, ich brauche 2 Tage, dann aber eine Woche Zeit gegeben mit seiner Familie, habe natürlich die Familie interviewt, schon auch um Johns Geschichte immer wieder zu überprüfen, um sie gegen zu recherchieren, auch weil ich deren Sichtweise recherchieren wollte. Habe ihm aber dort vor allem Zeit gegeben und habe dann solche Gespräche wie eben mit Carlson geführt. Und dann ging die Reise von Accra zunächst einmal nach Osten, durch Togo und Benin, nach Nigeria, nach Lagos, weiter nach Benin City und dann auf der Route, die die Migranten nehmen und die John damals genommen hat, nach Norden durch die Sahara. Ich zeige Ihnen nochmal eben, ich glaube, manche Dinge kann man sehr viel besser mit Bildern zeigen als erklären den ersten Teil der Strecke.
Seine Flucht nach Europa führte Ampan quer durch Nordafrika. 7800 Kilometer in 4 Jahren. Dieses Mal wird er nur 6 Wochen brauchen. Auch am Anfang dieser Reise steht ein Abschied nach nur 5 Tagen Familienleben. Ampan sorgte für seine Familie, aber er war nie für sie da. Nicht als sein Vater starb, nicht als seine Mutter starb. Er konnte nur Geld schicken für die Beerdigung. Es war 1992, als die Reise begann. John Ampan fuhr nach Lagos, Nigeria, 15 Millionen Einwohner, ein Moloch in Zentralafrika. Hier wollte er Geld für seine Reise verdienen. Er arbeitete für den Ölkonzern Mobil und lebte im Elendsviertel.
Niemand hilft dem anderen. Du musst dir selber helfen. Wenn du aus einer reichen Familie kommst, wirst du noch reicher. Wenn du aus einer armen Familie kommst, musst du kämpfen. Wie überlebt man Lagos? Nur so richtig hart ist überlebt, denn es gibt keine Regeln in Lagos.
Ampan war hart und überlebte. Und er reiste weiter, nach Benin City, dem dunklen Herz Nigerias. 1 Million Menschen und 90% Arbeitslosigkeit. Hier suchen Reisende nach spiritueller Stärkung durch Jesus Christus oder die vielen Geister Afrikas.
Du brauchst ein übernatürliches Auge, um die Dinge sehen zu können, die kommen werden. Und dann brauchst du übernatürliche Kräfte, um Grenzen überschreiten zu können. Und weil du die nicht selber hast, gehst du zu einem Voodoo-Priester. Diese Leute sind darauf spezialisiert, Grenzen zu überschreiten. Du öffnest, du schließt.
Die Tür nach Europa wird durch eine rituelle Opfergabe weit aufgestoßen. Erst nach erfolgreicher Reise erwartet der Meister seinen Zauberlohn. Die Erfolgreichen schicken Geld und Kultgegenstände.
In all diesen Schalen sind Zaubergegenstände, die mir Menschen geschickt haben, die ausgewandert sind.
Das war so ein Moment, wo ich fast die Kamera fallen gelassen hätte.
Hilfe!
Darf ich nochmal ganz kurz? Jederzeit, wann immer, also bitte dazwischen fragen, ja, ja. Soll kein Referat werden.
Gesagt haben, dass da auch so viele Nebenschauplätze natürlich sind und eben dann, was weiß ich, statt irgendwie 2 Tage Lagos bleibt man dann eben 10 Tage da, weil es einfach irre ist. Kommen da dann auch, ich meine, sie haben den Luxus, festangestellt hier zu sein, so als Freier würde man ja sofort sagen, super, nehme ich gleich noch eine nächste Geschichte irgendwie mit. Sind das auch Sachen, die sie weiterverwertet haben? Oder war es jetzt wirklich diese Reise und damit ist Schluss und man sagt, auch irgendwann mache ich nochmal was über Lagos oder irgendwie so? Klar, was ich meine?
Ja, ja, ich glaube schon. Ich habe das weiterverwertet. Also zunächst mal ist fast alles, was ich wirklich wichtig fand, in das Buch hineingeflossen. Ich finde heute, ich meine, es sind 18 Seiten hier, diese Reportage, und ich finde sie trotzdem knapp und minimalistisch. Ja, das liegt aber natürlich nur daran, dass ich dann dieses andere Manuskript kenne, was ich dagegen halte, wo ich dann alles erzählt habe, was ich erzählen wollte, was ich in Wahrheit auch sprachlich runder und ruhiger finde. Ja. Aber Um die Frage zu beantworten, ja, ich habe die Dinge genutzt, die ich dort gefunden habe. Es hat natürlich auch immer einen Sinn gehabt, warum ich länger geblieben bin. Es war keine Urlaubsreise, also dann bleibt man schon, weil man das Gefühl hat, es führt einen dann auch weiter rein. Und wenn ich es nicht für dieses Thema verwendet habe, dann habe ich es für was anderes verwendet. Also es gab andere Geschichten, Liberia hat mich weitergebracht. Ich werde sicherlich weiter über Migration schreiben. Die Weltbankgeschichte war neulich im Blatt. Das führt einen dann schon immer weiter. Und letztlich macht es natürlich auch kundiger, ja, weil man sich in ein Thema wirklich hineinarbeitet und sicherer wird.
Ja? Hat dich das Film mit der Kamera abgelenkt?
Am Anfang ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich lasse das jetzt. Das lenkt mich nur ab, weil es war sowieso schon schwierig genug, alles zu sammeln, was ich sammeln wollte. Es hat am Anfang sehr abgelenkt, weil ich das Gefühl habe, ich verliere meine Konzentration. Und in dem Moment, als ich beschlossen habe, ich vergesse jetzt den Film und bleibe bei dem, was ich machen will. Und das war in Lagos, also ganz am Anfang schon. Da hatte ich, glaube ich, von den 30 Filmkassetten, die ich mitgenommen hatte, schon 15 verdreht, weil ich auch viel zu hektisch gefilmt hatte im ersten Mal. Da ging es dann. Weil ich dann nur noch dann gefilmt habe, wenn ich die Ruhe dafür hatte, wenn Zeit dafür war. Und wenn man so stundenlang mit Migranten durch die Wüste fährt, ist dafür natürlich Zeit, dass man mal ganz in Ruhe ein Interview vor der Kamera führt und dreht. Und da funktionierte es dann. Wenn ich so wie am Anfang weitergearbeitet hätte, wäre ich vielleicht wahnsinnig geworden. Weil das sowieso das Schwierige war, das Ganze zu strukturieren, schon beim Recherchieren. Ja? Weil also da kam jeden Tag so viel Material, so viel Menschen. Markus hatte Schwierigkeiten, sich die ganzen Namen zu merken. Wir haben jeden Tag 10, 15 Interviews geführt, immer wieder mit John gesprochen. Also die ganzen 2 Monate hindurch habe ich natürlich ständig mit John geredet. Ich habe auch immer seine Geschichten wieder überprüft und einfach die gleiche Frage nochmal gestellt. Sie muss ja stimmen, das ist der Kern. Also wenn die Geschichte meiner Hauptfigur nicht gestimmt hätte, wäre das ganze Projekt kollabiert. Diese Dinge dann am Abend, ich habe abends Tagebuch geführt, das war das eine, so ein eher privates Tagebuch. Ich habe abends meine Notizen sortiert, Dinge, die ich nicht lesen konnte, nochmal sauber abgeschrieben. Und ich habe abends E-Mails an meine Freunde geschrieben. Das mache ich immer auf solchen Reisen, damit ich nicht komplett aus der Welt falle hier, damit die auch wissen, wo ich bin und wir einen Austausch haben. Das habe ich alles abends gemacht. Das war dann das Sortieren der Recherche des Tages. Das war so, habe ich mich immer wieder gesammelt und bin dann am nächsten Tag wieder frei weitergefahren. Also frei von dem, dass ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt in so ein Chaos hinein. Und am Anfang hat mich bei all dem das Filmen kolossal abgelenkt, ja.
Ines, fragst du mal, mich würde interessieren, wie das Verhältnis zwischen dir und John gewesen ist. Also es war ja euer Projekt als Reporter, es ist Johns Geschichte, Johns Reise, Johns Rückkehr zu seiner Familie. Wie seid ihr jeweils mit euren eigenen Interessen an dieser Reise umgegangen? Habt ihr euch geeinigt, abgestimmt?
Das ist ein ständiges Spannungsfeld bis heute, weil John, also ich fange mal ganz vorne an, zunächst war er wirklich überwältigt und gleichzeitig hatte er aber auch das Gefühl, also überwältigt von der ganzen Reise, ja. Und er war sprachlos und dann kaufte er ein und dann bat er mich, ihm Geld zu leihen, damit oder einen Vorschuss seines Übersetzerhonorars zu zahlen, damit er Geschenke für seine Familie kaufen könnte und so. Und er war im Grunde den ganzen Interviews gar nicht zugänglich. Ich wollte ständig mit ihm reden und ich habe gesagt, wir müssen ruhige Momente finden, wir müssen in Ruhe über deine Reise reden. Ich muss auch wissen, welche Orte müssen wir anfahren, und für John hat sich das alles so überschlagen. Und da habe ich dann gesagt, nee, komm, lass ihm Zeit, bis wir aus Accra aufbrechen, dann ist Zeit genug. Er hat mich belogen in einem ganz wichtigen Punkt, der viel für unser Verhältnis zurechtgerüttelt hat. Er hat mir eine falsche Herkunftsgeschichte erzählt, wie er sie allen erzählt hat, also auch den Behörden. Viele Migranten erzählen eine falsche Geschichte darüber, wo sie herkommen, weil es ihre Chancen erhöht. Das ist menschlich und ich finde das auch nicht weiter verwerflich. Ich fand es aber sehr verwerflich, dass John mich auch noch belog. Ja? Er sagte, das musst du verstehen, als ich ihn dann darauf angesprochen oder auch ehrlich gesagt ziemlich sauer angegangen bin, darauf angesprochen habe. das musst du verstehen, wenn man einmal anfängt mit solchen Geschichten, dann bleibt man dabei. Und da habe ich, das hat sehr viel verändert, weil ich da dann sehr scharf war und gesagt habe, das geht so überhaupt nicht. Er hatte mir erzählt, er käme aus Liberia, was er auch den spanischen Behörden erzählt hatte. Liberia war ehemaliges Bürgerkriegsland. Ganz andere Bedingungen als Ghana, wohin die Leute sofort zurückgeflogen werden, weil Ghana als afrikanischer Musterstaat gilt, ja, nach Kriterien der Weltbank. Und als John mir dann diese Geschichte erzählte und da sich auch immer weiter verstrickte und ich wollte dann die einzelnen Orte in Liberia wissen, damit wir da hinfahren können, ja, und er blieb dann dabei und erzählte was und irgendwann hakten da aber zwei, drei Sachen und dann haben wir einen richtigen Konflikt gehabt, ganz scharf. Und ich habe gesagt, wir brechen das jetzt ab. Und das funktioniert so überhaupt nicht und du musst wirklich verstehen, worum das hier geht.
Wann war das? An welchem Punkt?
Ganz am Anfang. Mhm. Ja, zum Glück. Also sonst wären wir nicht nach Accra, Ghana geflogen. Ne? Wir wären irgendwo in Liberia gewesen und er hätte so getan, als würde er diese Dörfer kennen. und da hat er, glaube ich, verstanden, was ich will und dass es wirklich darum geht, eine wahre Geschichte zu erzählen. Und er hat dann auch, ich habe ihn keines Fehlers mehr überführen können. Ich habe auch gewarnt durch diesen Vorfall, sehr genau gegen recherchiert. Wo immer da Menschen waren, die ihm früher begegnet waren, da habe ich die alleine interviewt, ohne sein Beisein. Ich habe seine Familie ohne ihn interviewt, ich habe Schlepper interviewt, ich habe ehemalige Freunde von ihm interviewt, Leute in Spanien befragt, ohne dass John dabei war. Das hat er als Misstrauen aufgefasst und ehrlich gesagt war es das auch. Ich musste sicher gehen, dass das stimmt. Ne? Und heute sind wir sehr vertraut miteinander. Also wenn man so eine Reise zusammen macht, schweißt das natürlich zusammen. Also gemeinsam da in der Sahara im Sand liegen und Sterne angucken, bringt Menschen zusammen. Wir sind, ich bin jetzt nicht beste Freunde, weil das dann immer natürlich aus meiner Sicht jedenfalls so ein Verhältnis bleibt. Ich muss über ihn schreiben. Und aber sehr vertraut, so würde ich es nennen.
Aber ist finanziell entlohnt worden, oder?
Bitte?
Der ist finanziell entlohnt worden. Oder ist der am Buch beteiligt worden?
Kommst du da durch?
Haben wir das gemacht?
Der John hat erstmal hat er die ganze Reise natürlich bekommen. Das klingt ein bisschen zynisch, aber für ihn war das wirklich ein Geschenk. 14 Jahre, das erste Mal. Und dann ist er für jeden Tag, den er mit uns gearbeitet hat, bezahlt worden. Ja, als Dolmetscher, als Führer. Er hat jetzt keinen Prozentanteil vom Buch bekommen, aber ein sehr gutes Honorar und er findet das fair, also mehr Geld verdient, als er jemals verdient hat und ich glaube, das war in Ordnung so.
Fragt. Aber er lebt jetzt nach wie vor in Spanien. Mhm. Also letzten Endes.
Er ist jetzt 10 Jahre dort, kriegt jetzt den Pass, also kriegt die spanische Staatsbürgerschaft jetzt. Nach 10 Jahren, in denen er nicht straffällig war, wird er jetzt spanischer Staatsbürger. Ist auch deshalb nicht nach Ghana zurückgeflogen in all den Jahren, weil er sich nicht getraut hat. Das hatte immer ganz viel mit Scham zu tun. Der hatte Sorge, dass er für irgendwas verurteilt wird dort. Große Sorge, dass die ihn nicht verstehen würden. Aber er ist auch deshalb nicht geflogen, weil er nicht durfte. Also lange durfte er nicht, weil er die Papiere nicht hatte. Und dann gefürchtet hatte, er müsste auf dem gleichen Weg wieder zurück nach Spanien, also auf dem Landweg.
Wenn ich es richtig verstanden habe, auch in Spanien neu liiert mit Kind.
Ne? Der hat eine Lebensgefährtin mit Kind, ja. Was nach 14 Jahren menschlich ist, glaube ich.
Was für eine Idee von seiner Zukunft hat der?
Der ist sehr zerrissen. Das ist, der ist sehr hin und her gerissen. Der hat auf der Rückfahrt von Afrika gesagt, ich komme jetzt, als wir nach Spanien, nach Andalusien zurückkamen, ich komme jetzt nicht nach Hause, ich war gerade zu Hause. Und hatte beschlossen, nach Hause zu gehen, sprich nach Ghana zurückzugehen. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Ich glaube, er wird in Spanien bleiben. Und der lebt wirklich dazwischen. Der ist, und das finde ich, das mag ich an ihm sehr, tatsächlich sehr treu, was jetzt nicht sexuell, sondern was dieses ständige Überweisen von Geld und das Kümmern um seine Familie angeht. Der sorgt sich um die Uni seiner ältesten Tochter Eva. Er schickt jeden Monat 200 Euro, auch wenn er sie kaum hat, ja. Also wenn er ganz wenig Geld hat, und das machen ehrlich gesagt nicht alle afrikanischen Männer, die nach Europa kommen und dann irgendwie trotz aller Versprechen natürlich irgendwann eine neue Frau haben oder eine Familie haben, die brechen dann irgendwann den Kontakt auch ab und das macht John.
Weiß denn die Familie in Ghana von der neuen Familie?
Ja. Es ist auch akzeptiert.
Hast du überlegt, das Argument, hast du überlegt, diese Zerrissenheit, also diese menschliche Zerrissenheit, noch stärker herauszuarbeiten in dem Text? Also, ich weiß, es ist ja stärker, aber ich finde es in der Spielgeschichte, nachdem man ja auch das ganze bewusst, dass es halt noch eine Familie in Spanien gibt. Und so werden das Textstücke häufiger mit, er weiß nicht genau, wo er hingehört, aber so diese menschliche Ebene, finde ich, kommt jetzt nicht so präsent. Also, oder jedenfalls kommt sie erst ganz zum Schluss. Hast du überlegt, das stärker anzugehen?
Ja, habe ich überlegt. Gibt es auch, also das ist natürlich albern, wenn man immer auf den anderen Text verweist, das darf man nicht machen, aber im Buch ist es natürlich, weil das sehr viel längere Porträtpassagen hat. Ich fand, dass es hier ein Gleichgewicht haben muss zwischen Johns Geschichte und den Geschichten, die uns unterwegs erzählt wurden, den Geschichten der Migranten, die heute unterwegs sind. Dieses Gleichgewicht ist dann durch Kurt Schnippen wieder gekippt worden. Ich hatte ursprünglich in dem Text noch eine weitere Erzählebene drin. Geschichten von Migranten in Ich-Form, ja? Also Leute, denen wir unterwegs begegnet sind. Es gibt zum Beispiel Adam Progress, eine faszinierende Figur. Der hat ein Lager geführt, 1000 Migranten, die sich in der algerischen Wüste gesammelt haben. Migranten, die von der marokkanischen oder algerischen Armee auf Lastwagen verfrachtet und einfach nach Süden gefahren und in der Sahara ausgesetzt worden waren. Ja? Die leben dort in einem Lager, organisieren sich selbst mitten in der Sahara. Und der hatte so eine Passage, wo er in Ich-Form darüber redet, der steht jetzt im Text nur noch ganz kurz, am Ende mit einem sehr starken Zitat, wo er darüber redet, was das mit den Menschen macht. 25-jährigen, klugen, starken Leuten, die dort jahrelang in der Wüste sitzen, weil sie abgeblockt werden und aus Scham nicht mehr nach Hause können. Kurt sagte irgendwann, das überfrachtet den Text, das sind zu viele Ebenen. Und er riet mir, diese ganze Ebene rauszunehmen. Und das tat echt weh. Das hat richtig körperlich geschmerzt. Dann habe ich sie aber alle rausgestrichen und bin bei dieser Geschichte geblieben. Du hast völlig recht. Natürlich könnte man Johns privater Zerrissenheit noch viel mehr Raum geben. Es sind 18 Seiten und die praktischen Grenzen muss ich dir, glaube ich, dann nicht sagen. Natürlich hört es dann irgendwann einfach auf. Ne?
Ja, ich finde, es kommt dann so ziemlich plötzlich. Also wenn ich so ein bisschen so, ist ja jetzt nochmal eigentlich nochmal ein, ein Riesenpass auf am Ende. Und dann sagst du, oh, jetzt geht eigentlich nochmal richtig, können die Geschichte nochmal richtig Fahrt aufnehmen.
Ja. Ja, kann ich verstehen, den Eindruck. Ja.
Fand ich eigentlich schade. Ne?
Nachvollziehbar.
Sie mit ihrer eigenen Zerrissenheit um. Ich kann mir vorstellen, dass Sie auf dieser Reise oft in Situationen gekommen sind, die ja physisch und auch psychisch wahrscheinlich nicht sehr angenehm waren. So, wann setzt dann bei Ihnen selbst der Fluchtreflex ein? Also wann möchten Sie sich auch zurückziehen aus der Situation? Und wie gehen Sie damit um? Oder auch in Lagos länger zu sein? Ja. Ist ja alles andere als angenehm.
Ja, furchtbar. Waren Sie mal da?
Ja, aber nur unter sehr erträglichen Bedingungen. Ja.
Also zunächst mal die wirklich schlimmen Momente für mich sind immer die, wenn es, weil ich klaustrophobisch bin, wenn es richtig eng wird und ich keinen Weg raus, keinen Ausweg mehr sehe. Und es gab in Lagos zum Beispiel einen Moment, wo unser Fahrer den Wagen, also in Lagos waren wir mit einem Fahrer unterwegs, einem Einheimischen, damit wir auch ein örtliches Kennzeichen hatten und so, nicht so leicht erkennbar waren, den Wagen zu nah an die Häuser fuhr und dann durch so eine Bretterwand durchkrachte. Da lagen Bretter auf Schlaglöchern und er fuhr darauf und der Wagen krachte mit allen vier Rädern durch diese Bretter durch und lag dann auf der Karosserie. Und dann kamen 50, 60 junge Männer und hoben also wirklich in Sekunden den Wagen raus und ließen ihn auf die Straße krachen und kreisten uns ein und wollten lohnen. Das spielte sich wirklich so schnell ab und ich lehnte dann vorne an der so an der Motorhaube und beugte mich zurück, so nach hinten, wie kam man näher. Nicht ganz schwer auszuhalten für mich. Also ich bin schon mal im VIP-Raum von Bayern München ohnmächtig geworden, weil ich keine Luft mehr bekam. So diese Momente, wo es, da war ich noch Sportreporter damit, die Momente, wo ich nicht raus kann, finde ich grauenhaft und das war so einer. Da muss man dann durch. Und den hat John gerettet. Also John hat uns gerettet, weil er das also dafür war seine Begleitung oder die Tatsache, dass er uns begleitet hat, unschätzbar. Der wusste sofort, was man da tun kann. Er schrie dann Menge hinein, wer ist euer Anführer? Wir brauchen einen Anführer. Wir geben euch Geld, aber wir brauchen einen. Und dann haben die so, fingen wir an zu schreien und der Kreis ging so ein bisschen von uns weg. Dann diskutierten sie, wer ihr Anführer ist. Dann haben wir dem Anführer $80 oder sowas gegeben. Dann fingen sie sofort an, sich um dieses Geld zu schlagen und wir sind raus. Schwer auszuhalten. Solche Momente waren das vor allem. Dann gab es Momente, wo ich einfach Fehler gemacht habe. Grundsätzlich haben während der ganzen Reise fast alle sehr gerne mit uns geredet. Ganz offen, mit vollem Namen. Weil, ja, das ist in Krisengebieten ist das meistens so, weil die meisten wirklich sehr froh sind, wenn sie endlich mal gehört werden. Also wenn die reisen wochenlang durch die Wüste und dann will jemand mal wirklich wissen, was ihnen widerfahren ist. Also ich habe die Erfahrung in Krisengebieten eigentlich immer gemacht, dass die Menschen wirklich gerne erzählen. Und mit dieser, und zum anderen waren das immer richtige Gespräche, ja. Die Leute wollten auch von mir wissen, wie ist eigentlich Europa, wie kommen wir da rein, wie findet man Arbeit. Und da aus dem Gefühl heraus, dass die alle gern mit mir geredet haben, habe ich einmal einen richtig verhängnisvollen Fehler gemacht. Bin so ganz frohgemut so auf ein Lager zugegangen in den Bergen vor Tamanrasset in Algerien, weil die ja alle mit mir geredet hatten bis dahin. Und da saß eine Gruppe von Kamerunern, die aber bisher nur die Erfahrung gemacht hatten, dass algerische Polizei sie jagt. Und die warfen sofort Steine. Also die waren so 10 Meter über uns auf so einem Berghang und warfen sofort Steine da oben. Das war richtig gefährlich. Also so schwere Steine. Und da haben wir uns zurückgezogen und sind dann nochmal ganz anders auf die zugegangen. Und dann ging es mühsam, aber das waren auch keine wirklichen Gespräche. Und wenn Ihre Frage darauf zielt, wie man das verarbeitet, drüber reden, drüber schreiben. Also,
das war von mir ein bisschen vager gemeint. Also gar nicht jetzt auf aktuelle gefährliche Situationen gemünzt, sondern inwieweit man dann doch vielleicht auch versucht, Bedingungen für sich selbst ein bisschen abzufedern oder ein bisschen weicher zu gestalten, um nicht sich dem so sehr auszuliefern, dass man selber dann auch nicht mehr kann. Also eine simple Geschichte, die Sie beschrieben haben, dass Sie abends sich zurückgezogen haben, um Ihre Notizen durchzugehen. In Afrika kann man so wahnsinnig schlecht allein sein. Also allein die Situation zu schaffen, dass man allein sein kann, ist natürlich schon sehr, sehr ein großer Luxus oder eine sehr westliche Angewohnheit.
Stimmt.
Verstehen Sie, was ich meine? Also inwieweit man dann seine Bedingungen auch versucht abzufedern.
Völlig richtig, aber genau so eben. Indem ich, wo immer ein Internetcafé war, dort hineingegangen bin und auch John und Markus und allen anderen gesagt habe, jetzt brauche ich Ruhe. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Natürlich ein Luxus, ja klar. Und dann die Mails an meine Freunde geschrieben und dann gelesen, was die mir zurückgeschrieben hatten in den letzten Tagen. Das ist so ein Weg hinaus. Ne? Dann war ich wieder in meiner Hamburger Welt und dann schrieb Udo mir, wie St. Pauli gespielt hatte und so. Es ging so, mein bester Freund Udo, es ging so dann mal für ein paar Stunden weg aus Afrika. Das ist sowas. Ich habe mich.
Ja, oder vielleicht, also weiß ich, vielleicht verstehe ich das auch so richtig immer, dass man zum Beispiel immer sagen kann, ich kann, muss eben in Lagos nicht in der Bretterhütte wohnen, sondern ich kann mir den Luxus leisten und kann da vielleicht in das Hotel da vor Ort gehen irgendwie, was mir vielleicht ein bisschen mehr Luxus bietet sozusagen und mich da sozusagen mir meinen Raum schaffen, um vielleicht auch mal wieder runterzukommen oder so. So habe ich das so ein bisschen verstanden. Also sozusagen.
Wie weit liefert man sich aus? Wie weit zieht man sich auch wieder zurück, um selber auch überleben zu können? Und dieses, also bei so einer langen Reise stellt dir die Balance schwer vor.
Ja, wobei, ich will es jetzt auch nicht zu extrem schildern. Das war natürlich, also vor allem verglichen mit dem, was die Migranten da machen, immer noch eine Luxusreise. Ne? Weil wir Geld dabei hatten, wir hatten vor allem die wunderbaren Reisepässe der EU und wenn irgendwas passiert wäre, hätte der Spiegel uns ausgeflogen. Also man darf das nicht vergleichen mit denen, die da 4 Jahre unterwegs sind. Und trotzdem war es hart und das sollte es aber auch sein. Also Luxushotel haben wir nicht gemacht, nee, einmal in Algerien, als wir in Algier waren und das Mittelmeer gesehen haben. Da sind wir in ein richtig schickes Hotel gegangen und waren, glaube ich, jeweils 2 Stunden in der Badewanne. Da kamen wir aber auch gerade aus der Sahara. Aber ansonsten ging es natürlich gerade darum, den Migranten so nah wie möglich zu kommen. Und das ist dann eher so, oder für mich jedenfalls, dass ich abends mal eine Stunde oder zwei mich rausziehe und dann will ich aber auch wieder rein. Und die Distanz wird natürlich eher größer, wenn man dann für eine Stunde ein Interview führt und dann lässt man die Migranten beim Lastwagen zurück und geht selber ins Luxushotel. Das darf man nicht machen. Also das funktioniert nicht.
Wie war denn das Verhältnis zu den Migranten unterwegs? Gab es Situationen, wo ihr eingriffen habt, Situationen auch bewusst verändert habt, um zu helfen oder damit es irgendwo weitergeht? Oder gab es häufiger solche Situationen, wie du sie aus Lagos beschreibst, wo die Leute sagen, wir wollen einen Lohn dafür, dass wir euch hier aus der Grube helfen oder aber auch auf der Reise sonst wie weiterhelfen und euch Informationen geben?
Im Allgemeinen, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, war es immer offen und voller Neugierde und sehr bereitwillig. Wir haben, ich glaube, Geld habe ich nur drei jungen Männern gegeben, die auf dem Rückweg waren. Ich finde, damit darf man auch nicht anfangen. Also ich hatte ständig Mitleid natürlich. Und man ist ständig in der Versuchung zu, da will ich helfen und da will ich helfen und so. Was wir gemacht haben, waren so kleine praktische Dinge. John hat fast, also wenn wir im Hotel waren oder in so einem kleinen Privathaus oder so, wo wir eine Dusche hatten, hat John ständig Migranten rangeholt, damit die bei uns duschen konnten. Wir haben natürlich, wenn wir auf den Lastwagen mitgefahren sind, so Sixpacks Wasser mitgenommen und die verteilt, was viel wert ist dort, ja? Oder Brote oder so. Und dann waren wir einmal in Arlit. Das ist im Niger, wo drei Jungs irgendwie zwei uns erzählten, wie sie seit zwei Jahren dort gesessen waren und schon auf dem Rückweg waren, weil sie gekentert waren mit ihrem Boot, sie hatten es zweimal versucht und sie wollten nach Hause und kamen nicht mehr nach Hause. Denen habe ich Geld gegeben, weil die wirklich sehr glaubwürdig darin waren, dass sie nach Hause wollten und das nicht mehr bezahlen konnten. Und die saßen seit langem dort in dieser wirklich schrecklichen Stadt auf dem Fleck und da habe ich gedacht, komm, jetzt vergiss mal deine Prinzipien und mit den jeweils, weiß nicht, 10 Euro oder so konnten die dann nach Hause fahren. Ansonsten aber war das so eine Ebene, die mich überrascht hat, das hatte ich so nicht erwartet, Gespräche auf Augenhöhe einfach, weil die Migranten von mir so viel wissen wollten. Habe ich unglaublich schnell erzählt. Wie ist das in Europa? Wie sind die Grenzzäune? Wie ist Ceuta? Wie kommen wir durchs Mittelmeer? Ist die Kanarenroute besser oder die Meerenge von Gibraltar? Wie ist Deutschland? Wie kalt ist das? Wie kriegt man eine deutsche Frau? All diese Fragen wurden mir ständig gestellt und dadurch war es ein ganz normales Gespräch und ein Austausch. Hm.
Frederik Klausermeier, wie konnten Sie denn, oder konnten Sie, wenn Sie mit Ihnen unterwegs waren, man hat das ja zum Teil auch herausgelesen, dass das zum Teil falsche, märchenhafte Vorstellungen von Europa und von Deutschland sind, konnten Sie da zum Teil in dem Sinne Augen öffnen oder aufklären, dass es vielleicht auch eben schwieriger ist, als die sich auch vorstellen?
Naja, ich habe ehrlich geantwortet. Das hat aber, ich glaube, nicht einen einzigen davon abgehalten, weiterzufahren oder weiterzugehen. Weil man letztlich damit nicht durchdringt. Also die Eindrücke, die vor allem ja, die Leute machen, die alle ursprünglich mal motiviert haben, sind so viel stärker. Damit meine ich, dass es eigentlich das war bei John so und das war bei fast allen so, mit denen ich geredet habe, in jedem Dorf dort, in jeder Stadt irgendwelche Leute gab, die Heldengeschichten aus Europa erzählten. Überall. Bei John hieß der Hamburger, bei jedem, weil der in Hamburg gearbeitet hatte, bei jedem anderen gab es irgendwen, ja, der erzählt hatte, wie großartig Europa ist, wie reich man hier wird, dass wir alle länger leben, wie medizinische Versorgung hier in Europa ist. Und diese Bilder sind so eingebrannt. Und man kann es ja auch verstehen.
Stimmt ja, er arbeitet, wenn er für 5 Euro die Stunde irgendwo da auf den Obstplantagen arbeitet. Ermöglicht also einer fünfköpfigen Familie zu Hause irgendwie durch zur Uni gehen. Also so, ne? Ich meine, das ist ja einfach so. Also wenn man da irgendwie einfach null Hoffnung auf irgendwas von einem Art Leben irgendwie hat.
Ja, es stimmt und es stimmt gleichzeitig nicht. Also viele dieser Dinge sind natürlich wahr. Was aber bei diesen ganzen Heldengeschichten immer unterschlagen wird, sind die negativen Seiten. Ja? Deutschland ist so gastfreundlich nicht, wie es dort beschrieben wird. Wir sind alle willkommen, jeder findet 2-3 Arbeitsstellen, wenn er sie denn will. Das ist das, was Hamburger erzählt hatte und das ist natürlich so nicht. Wie mörderisch die Überquerung des Mittelmeers ist, egal welche Route man nun wählt. Also wie gefährlich das ist, wissen die nicht. Das kommt nicht durch, das dringt nicht durch.
Du hattest ja unfassbar viel Material. Jetzt hast du das geordnet. Du hast ein relativ klares Strukturprinzip, die Chronologie, aber trotzdem, du hattest ja Berge und daraus muss dein Text werden. Das war die zweite große Aufgabe.
Ja, ja, wie schreibe ich es auf? Das war der Schlusspunkt hier. Ich bin normalerweise oder bei normalen Reportagen, so die bei uns so eine Länge von 4-5 Spiegelseiten haben, manchmal 6, so dass ich inzwischen nicht mehr strukturiere. Ich schreibe zuerst die Überschrift und den Vorspann und bündel und will mir ganz, dadurch, dass ich den Vorspann zuerst schreibe, ganz klar werden, was ich eigentlich sagen will, was die Aussage ist. Und dann lasse ich die Geschichte laufen. Und habe natürlich im Kopf schon seit Tagen mir überlegt, was ich erzählen will und so, aber im Grunde, ich habe das Gefühl, wenn ich eine Geschichte sehr straff vorher strukturiere, mit irgendwelchen Wandtapeten und Pfeilen und Diagrammen und so, dass es sich, dass man das liest, dass man das merkt beim Lesen, dass es bemühter klingt. Das war bei diesem Thema anders und das würde ich bei so riesigen Texten auch immer wieder so machen. Man kommt komplett in den Wald oder in die Wüste, wenn man die nicht sehr genau sortiert hat. Also ich habe mehrere in 2-3 Arbeitsschritten einmal grob mein Material gesichtet, habe dann bei einem zweiten Durchgang mir ganz genau angestrichen und gelbe Zettel reingeklebt und an Stellen markiert, von denen ich wusste, ich würde sie brauchen. War mir also hundertprozentig sicher, wo in meinem ganzen Material und in meinen Recherchen was ist, weil sonst man beim Schreiben immer wieder rauskommt, ne? Durch Blättern und Nachsehen, gerade bei so einem langen Text. Und um in einen Erzählfluss zu kommen, einen Ton zu finden und wirklich erzählen zu können, darf man nicht lange suchen nach den einzelnen Sachen. Und dann habe ich die Geschichte genau durchstrukturiert. Von Anfang bis Ende. Welche Szene wo, also jetzt nicht Satz für Satz, aber so Szenen, Personen, wer wo auftaucht, welche Übergänge, wo John auftritt, wo die Rekonstruktion beginnt, wo ich Rekonstruktionen gegen Szenen, die ich jetzt erlebt hatte, schneide. Das war so ein ziemlich genauer Verlauf. Dann bin ich beim Schreiben einmal gescheitert, weil ich versucht habe, Buch und Spiegelgeschichte parallel zu machen. Also hin und her, ich hatte mehrere Ordner auf meinem Schreibtisch hier, in diesem wunderbaren Laptop und wollte so manche Szenen nur da schreiben, manche doppelt und hatte gedacht, so organisiert könnte ich eigentlich inzwischen arbeiten und bin völlig in die Irre gekommen da. Ich wusste dann nicht mehr, was kommt jetzt ins Buch und was kommt in den Spiegel und dann habe ich das, was ich bis dahin so wüst, es war noch ziemlich unsortiert geschrieben hatte, abgespeichert, habe das Buch komplett vergessen und habe ganz in Ruhe meine Spiegelreportage runtergeschrieben und das Buch dann irgendwann später, da hatte ich mir dann ein paar Wochen freigenommen, das Buch dann geschrieben. Also bei solchen Sachen würde ich immer zu einer ganz straffen Struktur raten, weil man sonst irgendwann den Faden verliert.